Das bringt biblische Wahrheiten auf den Punkt und auch mein persönliches Zeugnis. Halleluja, Jeschua, Löwe aus dem Stamme Juda, Held und Heiland Israels, Licht der Nationen und mein Fels. Halleluja, Jeschua, Löwe aus dem Stamme Juda, Held und Heiland Israels, Licht der Nationen und mein Fels. Amen. Heute Nachmittag hatten wir einen Überblick uns verschafft über die konkreten aktuellen Herausforderungen Israels, aber auch über manche Wunder, die der Herr immer wieder tut in diesen Herausforderungen. Ich hatte versprochen, dass ich heute Abend über Jerusalem sprechen werde. Und dieses Versprechen halte ich sehr gerne. Und mal schauen, ob das mit der Technik wieder so wunderbar klappt. Ja, danke. Über 40 verschiedene Bezeichnungen habe ich in der Bibel gefunden, mit denen Jerusalem bezeichnet wird. Und sie spiegeln die gesamte historische Entwicklung und die geistliche Bedeutung Jerusalems wider. Und eine ganze Reihe dieser Begriffe werden mich in meinen Erklärungen über Jerusalem leiten. Der früheste Hinweis auf die Stadt Jerusalem stammt aus dem Jahr ungefähr 1900 vor Christus. Da lesen wir nämlich im 1. Mose 14, Vers 18: Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Nun, woher wissen wir, dass dies mit Jerusalem zu tun hat? Lesen wir zum Beispiel im Psalm 76: Bekannt ist Gott in Juda. In Salem entstand seine Hütte und seine Wohnung auf dem Zion. Jerusalem. Jerusalem heißt übersetzt Gründung oder Gründung, Grundlage des Friedens. Und das weist schon darauf hin, wer der Friedefürst ist. Jeschua HaMashiach, Jesus Christus, der Friedefürst, der einst in großer Macht und Herrlichkeit wo wiederkommen wird? Nach Jerusalem. Dann gibt es ein wichtiges Datum. Im Jahr 1000 heißt es, David nahm die Bergfeste Zion ein und nannte sie Stadt Davids. Das ist einer der Namen Jerusalems. Er nannte sie Stadt Davids, 2. Mose 5. Das ist die Geburtsstunde Jerusalems. Dort regierte David 33 Jahre, wie wir wissen. Und daran erinnert manches, was man an Ausgrabungen hier sieht. Die sogenannte Offel, Stadt Davids, ist hier abgebildet. Oder auch hier noch einmal. Man kann sich vorstellen, dass rechts außerhalb des Bildes dann die Stadtmauer ist und links oben außerhalb des Bildes würde zum Beispiel der Ölberg sein. Im nächsten Bild sehen wir die Erweiterung der Stadt durch König Salomo. Wir sehen in der unteren Hälfte bis zu der gestrichelten Linie die Stadt Davids, die er gebaut hat. Und dann gab es unter seinem Sohn Salomo eine Erweiterung, die nach oben dargestellt ist. Wie wir wissen, wollte ja David dem Herrn ein Haus bauen, aber nach göttlicher Weisung sollte nicht er das Haus bauen, sondern sein Sohn Salomo. Und das machte er im Jahr 960, baute Salomo den Tempel, der dann bis zum Jahre 587 vor Christus stand. Und wir sehen hier ein Abbild, wie vielleicht der erste Tempel ausgesehen haben mag. Nun, Jerusalem ist auch genannt Stadt Gottes oder Stadt des großen Königs. Schon am Sinai hatte ja Gott den Israeliten aufgetragen, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. 2. Mose 25. Als Salomo den Tempel baut, verspricht der Herr den Söhnen Israel, mitten unter ihnen zu wohnen, wenn sie ihm gehorsam sind. Und er hat sich festgelegt auf diese Stadt. Wir lesen das im Psalm 132, Vers 13. Ist das vielleicht ein bisschen dunkel? Weiß nicht. Da lesen wir konkret: Der Herr hat Zion erwählt, hat ihn begehrt zu seiner Wohnstätte. Der Herr hat Zion erwählt, hat ihn begehrt zu seiner Wohnstätte. Dies ist meine Ruhestadt für immer. Hier will ich wohnen, denn ich habe ihn begehrt. Obwohl der allmächtige Gott ja der Allgegenwärtige ist, hat er sich dennoch besonders auf Jerusalem festgelegt. Ja, es heißt sogar, Die heilige, der heiligste der Wohnungen des Höchsten ist Jerusalem. Und für die Endzeit ist verheißen, der Name der Stadt heißt von nun an, hier ist der Herr. Jerusalem ist heiliger Berg, ein weiterer Name. Heiliger Berg, Sacharja 8. Da sind in diesen zwei Worten zwei Aussagen vertreten. Einerseits, Jerusalem, ja, liegt auf einem Berg, 800 Meter hoch. Man mag es manchmal gar nicht so wahrhaben, wenn man in Jerusalem selbst ist, aber wer von Tel Aviv hochkommt, der merkt schon, dass der Bus zu krauchen hat. Und wenn man aus der Richtung Totes Meer Jericho kommt, dann ist die Steigung auch bemerkenswert. Also 800 Meter liegt es hoch und wir wissen auch, dass Jesus von Jesus gesagt wird, Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und so ist es eben zu sehen, dass zum Beispiel der Ölberg im Hintergrund schon auf einem Berg ist. Ja, für Schweizer Verhältnisse sind das alles keine Berge, da bitte ich um Nachsicht. Ja. Aber der Herr hat von Berg gesprochen, dann lass es doch auch so stehen. Der Herr selbst sagt, Jerusalem wird heiliger Berg genannt werden. Habe doch ich meinen König geweiht auf meinem heiligen Berg. Lesen wir im Psalm 2. Nun, wie steht es heute um die Heiligkeit in Jerusalem, könnte man sagen. Zunächst müssen wir uns klar machen, in den Augen Gottes ist das Volk Israel heilig. Das sagt er in verschiedenen Beispielen oder Versen konkret zu. Sie sind in seinen Augen heilig, auch wenn dem Zustand nach noch vieles zu wünschen übrig ist. Ich nannte das heute Nachmittag auch schon. Der Anteil der über 20-jährigen ultraorthodoxen Juden ist in Jerusalem mit 34% deutlich höher als im gesamten Israel, wo es nur 9% sind. Und als säkular bezeichnen sich nur 19% der Jerusalemer, aber 44% im Land insgesamt. Also Jerusalem ist eine besonders geistliche Stadt. Und das sieht man natürlich auch im Stadtbild. Wir sehen hier zum Beispiel drei Juden ganz verschiedener Prägungen. Es gibt unterschiedliche Strömungen im Judentum, ultraorthodox, orthodox, konservativ, reformiert und liberal, so wie es auch in Christen unterschiedlichen Strömungen gibt. Und man sehen die hier teilweise schon an der Kleidung. Ganz links würde man den also als orthodox wahrscheinlich einordnen, den in der Mitte als ultraorthodox und den rechten würde man als konservativ gläubig bezeichnen. Was immer das konkret bedeuten, das kann ich hier nicht ausführen. Aber man sieht eben, wie gesagt, verschiedene Gesichter, verschiedene Charaktere, verschiedene Kleidungen. Hier ein Beter in einem, zwei, drei, vier Jugendliche, die hier also in der Tora studieren. Oder noch weitere Beispiele, ein Frommer, der hier in seinen Gebetsschal gehüllt ist. Oder ein Rabbiner, der einen anderen an der Klagemauer segnet. Das geistliche Leben in Jerusalem wird natürlich auch dadurch geprägt, dass ca. 37% der Stadt Araber sind. Und so sieht man eben auch Araber. Und es gibt natürlich auch eine christliche Minderheit in der Stadt. Und das prägt auch das Stadtbild, hier ein Mönch. Und als der Papst, der vorige Papst in Jerusalem war, da wurde er also begeistert begrüßt durch Plakate. Überall in der Stadt finden man Hinweise auf Geistliches, zum Beispiel hier in einem Schild über Jesaja 53, wir alle irrten umher wie die Schafe, aber der Herr trug all unsere Schuld. Oder ein Vers an einem englischen Buch, an einem israelischen christlichen Buchladen. Und immer wieder zu verschiedenen Zeiten gibt es auch fromme Christen, die also auf der Villa Via Dolorosa bewusst das Kreuz tragen als Zeichen der Erinnerung an das Opfertod von Jesus. Und das Nebeneinander der Religionen spiegelt sich natürlich auch im Stadtbild wider. Es gibt mehr als 1200 Synagogen in Jerusalem alleine. Wir gucken mal hier in das Innere einer schönen Synagoge, sogenannte Hurwa-Synagoge im Stadtzentrum. Und außer den 70 Moscheen gibt es auch ungefähr 160 Kirchen, zum Beispiel hier eine russische Kirche oder die Baptistenkirche. oder eine armenische Kirche oder die sogenannte Hahnenschreikirche, von der man sagt, dass dort der Petrus den Herrn Jesus verleugnet hat. Und tatsächlich links unterhalb dieses Bildes gibt es also alte Steine, die tatsächlich von 2000 Jahre alter Zeugen davon, dass Jesus von dem Ölberg dorthin geschritten ist. Was den Tempelberg betrifft, wurde übrigens direkt nach dem Sechstagekrieg vereinbart, den Juden das Beten dort auf dem Tempelberg zu verbieten. Den Moslems wurde volles Recht der Obhut eingeräumt, obwohl Israel ja die Sicherheitskontrolle behält. Also, wir haben gesagt, ein heiliger Berg ist Jerusalem. Jerusalem wird auch genannt Zion des heiligen Israels. Jesaja 60, Vers 14. Der Begriff Zion wird zwar auch auf das gesamte Volk Israel angewandt, aber ist ursprünglich identisch mit dem Berg, auf dem Abraham seinen Sohn Isaak zu opfern bereit war und wo Salomos Tempel errichtet wurde. Gott wird in der Bibel der Heilige Israels genannt. Übrigens 30 Mal. Das ist auch gut, wenn wir das in unseren Gebeten zum Ausdruck bringen. Ja, Herr, du bist der Heilige Israels. Damit verknüpfen wir ja uns, so wie der Herr selbst, mit diesem Volk Israel. Und weil er sich mit einem Eid für ewig an das Volk Israel gebunden hat, wird er ebenso genannt. Er will für alle Zeiten auch genannt werden, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So hat er sich dem Mose vorgestellt, als Mose fragte, wer ist denn, was soll ich dem Volk sagen, wer du bist? Hat er gesagt, so soll meine Bezeichnung bis in alle Ewigkeit sein. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Gott Jakobs. Und er wird sein geliebtes Volk und Jerusalem nie vergessen und bekräftigt das mit einem wunderbaren Bild. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Jesaja 49, 16. Hier eine Skulptur in Yad Vashem, die das zum Ausdruck bringt. Dass Jerusalem das Zion des heiligen Israels ist, erinnert an die kostbare Zusage des Herrn. Und ich gebe in Zion Heil. Für Israel meine Herrlichkeit. Jesaja 46, 13. Das ist ein enormes Wort, wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Herr, der allmächtige Gott, sagt, ich gebe in Zion Heil. Und wir wissen, was Heil ist. Jeshua, wir haben es heute Nachmittag auch so im kräftigen Lied bezeugt. Jeshua ist das hebräische Wort für Jesus, das heißt übersetzt Rettung oder Heil. Ich gebe in Zion Heil. Wir wissen, in Zion ist der Herr Jesus gekommen, uns zur Rettung. Und für Israel meine Herrlichkeit. Gott hat sich das wunderbar erdacht. Jeshua hat sein Leben für uns in Jerusalem geopfert, uns zum Heil. Und daran erinnern natürlich auch Dinge wie zum Beispiel die Ölberge im Garten Gethsemane. Meine Frau und ich hatten einen Freund, der war Botanikprofessor und der kriegte eines Jahres einen Auftrag von der Regierung, er sollte mal prüfen, wie alt die Bäume sind. Und man kann als Biologe das machen, irgendwie mit Kanülen oder so, die man reinfährt. Und er hat gesagt, diese Bäume sind mindestens 2000 Jahre alt. Auch etwas Kostbares. Ja, und wir werfen einen kurzen Blick auf Golgatha oder auf das sogenannte Gartengrab. Man ist sich nicht sicher, ob dort Jesus begraben ist, aber es könnte sein, außerhalb der Stadt. Es gibt auch andere Meinungen dazu. Jedenfalls, er ist der Friedefürst und das wird hier auch proklamiert an der Mauer von CVJM-Gebäude. Er ist der Prince of Peace. Nun weiter, Jerusalems Tochter Zion, Tochter Jerusalems, 2. Könige 19. Hügel der Tochter Zion oder Tochter meines Volkes. Diese Begriffe sind Ausdruck der besonderen Liebesbeziehung Gottes zu Jerusalem. Der Herr sagt ja, ich bin Israel zum Vater geworden. Schon dem Salomo hatte er verheißen, ich will ihm Vater sein. Mose schärfte den Israeliten ein, ihr seid Kinder für den Herrn, euren Gott. Und David bekennt, dass Gott sich wie ein Vater über Kinder erbarmt. Und die Juden, wie auch wir, dürfen wie Kinder zu ihm kommen und zu ihm beten als dem Vater, wie hier der Beter an der Klagemauer und in seinem Wort studieren, wie hier einer aus der Tora-Rolle studiert. Die Juden beten Avinu Malkenu, das heißt unser Vater, unser König. Es gibt ein langes Gebet, das sie sprechen, um das zu bezeugen. Ja, der allmächtige Gott ist unser König, unser Vater. und deswegen immer wieder zu ihm kommen können, auch wenn es um Jerusalem geht, eben um die Tochter Zion. Und das bringt uns zum nächsten Aspekt. Jerusalem ist auch ein Mahnzeichen für Israel. So wird es im Psalm 122 genannt. Wofür ist denn Jerusalem ein Mahnzeichen? Das steht gleich im nächsten Vers. Um den Namen des Herrn zu preisen. Wenn die Juden an Jerusalem denken, dann sollen sie sich der vielen Wundertaten und der vielen Verheißungen erinnern, die mit Jerusalem zusammenhängen, um ihm dafür die Ehre zu geben. Ja, heißt es, der Herr hat die Grundmauern Zions gelegt und darin finden die Elenden seines Volkes Zuflucht. Und deswegen sieht man hier einen alten Stadtplan nachgebildet aus dem 15. Jahrhundert. Und wir haben eben schon die alten Grundmauern der Stadt Davids gesehen am Ophel. Also der Herr hat die Grundmauern Jerusalems gelegt. Und ich selbst werde ihm ringsherum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr. Und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Sacharja 2, Vers 9. Und da gibt es einen netten Zusammenhang. Jeder Computerbesitzer weiß, was es zur Sicherheit des Computers nötig hat. Eine Abwehr, die heißt Firewall. Die Erfinder dieser Firewall sind Israelis gewesen. Und sie haben sich besonnen an dieses Wort aus Sacharja 2 und haben gesagt, wenn der Herr sagt, er will ringsumher um Jerusalem wie eine feurige Mauer sein, dann lass uns doch unsere Erfindung Firewall nennen. Finde ich wunderbar. Ein Mahnzeichen auch ist Jerusalem, weil Gott spricht, bei der Stadt, über der mein Name ausgerufen wird, beginne ich Unheil zu wirken. Der Herr hat Israel erwählt, auf ewig, hat es lieb, ohne Abstrich und ohne Komma. Und dennoch muss er auch hier und da Strafe verteilen, weil alle Menschen schuldig werden, so natürlich auch das Volk Israel. Und dann sagt er eben, bei der Stadt, über der mein Name ausgerufen ist, Jerusalem, da beginne ich Unheil zu wirken. Jerusalem, ein Mahnzeichen für Israel. Ja, wie stehen die Juden heute eigentlich zu Jerusalem? Über die Jahrhunderte hinweg hat sich das jüdische Volk eine Sehnsucht nach Jerusalem bewahrt. Es war üblich, zu Pesach auszusprechen, also Passa, nächstes Jahr in Jerusalem. Sie waren sich der besonderen Bedeutung der Stadt bewusst, obwohl viele die Stadt ja noch nie betreten hatten. Ich erinnere mich an das Zeugnis eines äthiopischen Einwanderers. Der war jahrelang in Äthiopien mit der Sehnsucht aufgewachsen. Eines Tages wollte er nach Jerusalem kommen. Und endlich war es soweit. Er war gelandet, hatte Aliyah gemacht, war hochgewandert nach Jerusalem. Und ich habe ihn gefragt, ja, wie ist das denn so? Du hast damals dich gesehnt danach und jetzt bist du hier. Wie ist das? Da sagte er, es ist in Jerusalem genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Er hatte vor seinem geistlichen Auge gewissermaßen gesehen, wie es sein wird und war jetzt glücklich, dass er das erleben durfte. Es ist die geistliche Verbindung, die auch in der Verbannung und in der Diaspora nicht abbrach, die geistliche Dimension, die Jerusalem die Einzigartigkeit verleiht. Gott selbst hatte den Israeliten gesagt, Jerusalem ist das Verlangen eurer Seele. Das ist auch ein Name der Stadt Jerusalem. Hesekiel 24, 21. Das ist auch eine Bezeichnung für Jerusalem. Diese Sehnsucht, auch in der Gefangenschaft Israels, drückt in ergreifender Weise ja der Psalm 137 aus. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Pappeln, dort hängten wir unsere Zittern. Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Und bei Hochzeiten, sagte ich heute Nachmittag, glaube ich schon, spricht der Bräutigam bewusst diese Worte aus und stellt sich damit ganz konkret zu Jerusalem, der Stadt, wo der Herr selbst sich festgelegt hat, da will ich wohnen. Auch wunderbar. Und ich entsinne mich an ein altes jüdisches Ehepaar. Sie wurden ausgezeichnet für irgendwas in der großen Versammlungshalle. Und da kam der Mann auf die Bühne und sagte, ich liebe meine Frau Miriam, aber noch viel mehr liebe ich Jerusalem. Aber Es gab eben Trauernde auch, und das ist hier zu sehen an einem Relief der Menora, die vom britischen Staat gegenüber der Knesset für Israel gestiftet worden ist. Natürlich schlägt sich diese besondere Liebe zu Jerusalem und das Bewusstsein seiner Bedeutung auch konkret in den jüdischen Gebeten nieder. Hier einige Beispiele. Gepriesen sei der Herr von Zion aus, der in Jerusalem wohnt. Halleluja, lesen wir im Psalm. Ewiger, ich liebe die Stätte deines Hauses, den Ort, wo deine Herrlichkeit thront. So wird im jüdischen Gebetsbuch gebetet. Oder beim Ausheben der Tora-Rolle. Barmherziger Vater, es sei dein Wille, Zion Gutes zu erweisen, baue die Mauern Jerusalems. Denn von Zion geht die Lehre aus und das ewigen Wort von Jerusalem. Hier schauen wir nochmal in den Beginn eines Gottesdienstes in einer Synagoge. Oder sie beten, unsere Augen mögen es schauen, wenn du in Barmherzigkeit nach Zion zurückkehrst. Gelobt seist du, Ewiger, der seine Gegenwart nach Zion zurückbringt. Und in dem bekannten Lied Jerusalem Schelzahaf wird die Stadt von Gold und Bronze und Licht besungen, wie sie in der Abendsonne erstrahlt. Und wie lautet die Nationalhymne? Solange im Herzen drinnen ein jüdisches Fühlen noch taut, solange gen Südosten zu den Zinnen von Zion noch schaut, so lang lebt die Hoffnung auf Erden, die uns 2000 Jahre verbannt, dass ein Freivolk wir wieder werden in Zion, Jerusalems Land. So ist die Übersetzung oder Übertragung der Nationalhymne. Nun, Jerusalem ist Berg der heiligen Zierde, ein weiterer Name. Zion der Schönheit Vollendung, Psalm 50. Es gibt viel Schönes an Jerusalem. Werfen wir hier mal einen Blick in einiges, die bekannte Stadtmauer oder die Davidszitadelle. Immer wieder die herrliche Stadtmauer in verschiedenen Perspektiven oder das adrette jüdische Viertel oder Jemin Moschee, das ist die erste Wohnsiedlung, die außerhalb der Stadtmauer gebaut worden ist, wo jetzt viele Künstler wohnen, ein schmuckes Wohnviertel. Immer wieder gibt es geschmückte Häuser und viele Parks. Aber auch interessante Gebäude, wie zum Beispiel das Gebäude des Gerichtshofs, Oberstes Gerichtshofs, oder der sogenannte Schrein des Buches. Da ist die Qumran-Rolle zu sehen. Und sie war ja in einem Tonkrug gefunden worden, der einen Deckel hatte, wie hier dieses Gebäude das nachbildet. Oder eine ganz moderne Brücke, die Hafenbrücke am Beginn, am Eingang von Jerusalems. Und so könnte man fortsetzen hier das Gebäude des CVJM. Es gibt wirklich viel Schönes in Jerusalem, aber sind andere Städte der Welt nicht noch prächtiger, noch imposanter? Da gibt es Berge so groß wie in der Schweiz in einigen Städten oder da gibt es herrliche Seen drumherum oder wunderbare reißende Flüsse. Alles hat Jerusalem nicht aufzubieten. Und dennoch sagt der Herr, Zion ist der Schönheit Vollendung. Wie kann das sein? Die eigentliche Schönheit Jerusalems kommt vom Herrn. Denn er selbst hat an Jerusalem gewandt gesagt, Hesekiel 16, 14, dein Ruf ging aus unter die Nationen wegen deiner Schönheit. Denn sie war vollkommen durch meinen Glanz, den ich auf dich gelegt hatte. Das ist sie, der Schlüssel, als Antwort auf die Frage, wie kann das sein? Wir lesen also im Psalm 50, aus Zion der Schönheit Vollendung ist Gott hervorgestrahlt. Gott, der Herr, hat geredet und die Erde gerufen, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Unser Gott, er kommt und wird nicht schweigen. Aus Zion der Schönheit Vollendung ist Gott hervorgestrahlt. Aber gerade deswegen, gegen die einzigartige Beziehung des lebendigen Gottes zu Jerusalem, hat die Welt auch immer wieder aufbegehrt. Und so heißt es eben auch, und da kommen wir zum weiteren Namen Jerusalems, die Elende, die Sturmbewegte, die Ungetröstete, Jesaja 54, 11. Wir hatten uns vergegenwärtigt, dass Salomo im Jahr 960 vor Christus den ersten Tempel baute, und der wurde nach weniger als 400 Jahren wieder zerstört durch Nebukadnezar zur Zeit des babylonischen Exils. Seitdem, in den circa 2600 Jahren bis heute, wurde Jerusalem mehr als 20 Mal erobert. um Jerusalem gekämpft haben die Assyrer, die Ägypter, die Babylonier, die Griechen, die Römer, die Byzantiner, die Perser, die Araber, die Kreuzfahrer, die Tataren, die Mameluken, die Türken, die Briten und die Jordanier. Weil der Herr sich festgelegt hat auf diese Stadt, gibt es immer wieder diese Anläufe gegen diese geheiligte Stadt. Werfen wir einmal einen kurzen Blick in die bewegte Geschichte Jerusalems, um auch besser einordnen zu können, von wann denn manche der berühmten Gebäude in der Stadt stammen. Ich will das kurz fassen. In die Perserzeit fällt der Bau des zweiten Tempels im Jahre 515 vor Christus und der Wiederaufbau der Stadtmauer, von der wir bei Nehemia lesen, 445 vor Christus. Hier sehen wir zum Beispiel ein Modell des zweiten Tempels, wunderschön anzusehen, hier in dem Eingangsbereich des Tempels. Und wir werfen einen Blick auf den Stadtplan zur Zeit des zweiten Tempels. Wir sehen, dass die Stadt noch viel weiter ausgebaut ist. Wir hatten angefangen unten rechts mit der Davidsstadt, dann ging es nach oben ein bisschen weiter. Und jetzt ist es also noch eine linke Beule gewissermaßen dazugekommen zur Zeit des zweiten Tempels. Nach der Perserzeit gibt es die Zeit des Hellenismus, bekannt durch Alexander den Großen. Und da gab es Antiochos Epiphanes, einen schrecklichen Herrscher, der den Tempel plünderte im Jahr 169 vor Christus. Und wir sehen hier nochmal eine weitere Erweiterung der Stadt. Das Gebiet C wurde dem Zeitraum der Könige dazugewonnen und das Gebiet D, links das große, ist zur Zeit der Hellenisten, also der Seleukiden, der Ptolemäer, wie es auch heißt, zur Zeit Alexander des Großen dazugekommen. Dann kommt die Zeit der Hasmonäer oder Makkabäer, das ist für uns vielleicht ein Begriff. Zu dieser Zeit konnte der Tempel auf wunderbare Weise 164 vor Christus wieder eingeweiht werden. Er war vollkommen entweiht und geplündert und desakriert worden. Und dann gab es durch den mutigen Antritt einer kleinen Gruppe von Makkabäern in der Zeit den Sieg des Judentums über den hellenistischen Götzendienst. Und das ist verbunden mit einem besonderen Wunder, an das man in Israel immer wieder denkt, das Chanukka-Wunder. Chanukka heißt Einweihung, der Tempel wurde wieder eingeweiht und auch der Herr Jesus hat dieses Tempelweihfest mitgefeiert, wie wir aus Johannes 10, Vers 22 wissen. Es war verbunden mit einem Wunder, es war nach der Entweihung des Tempels nur ein kleiner Rest geheiligtem Öl übrig, das eigentlich nur für ein Jahr, für einen Tag gereicht hätte. Aber Gott hat das Wunder geschenkt, dass es sogar 8 Tage reichte, bis man wieder neues, frisches, koscheres Öl machen konnte für die Entzündung des Tempels. Und daran erinnert man immer wieder im sogenannten Chanukka-Fest und da wird deswegen ein 8-armiger Leuchter, die Chanukia, eine Erinnerung an die 8 Tage, entzündet, um das zu feiern. Dieses Jahr fällt dieses Chanukka-Fest fast genau mit Weihnachten zusammen. Dann kommt die Römerzeit. Herodes der Große vergrößerte im Jahre 19 vor Christus den Tempel und baut die Davidszitadelle, die wir schon gesehen haben. Die stammt aus dieser Zeit also. Und gemäß Jesu Ankündigung ist ja leider dann im Jahre 70 nach Christus Jerusalem gefallen und der Tempel zerstört worden durch Titus, durch den Römer Titus. Und da hat man damals die Menorah, den großen 7-armigen Leuchter, im Triumphzug nach Rom geschickt. Und dort gibt es heute noch im sogenannten Titusbogen in Rom eine Erinnerung an diesen vermeintlichen Sieg, wo die Menorah also geschleppt wurde von den Feinden aus Jerusalem weg. Dann gab es 135 eine völlige Zerstörung Jerusalems durch den Kaiser Hadrian. Der hat nicht nur Jerusalem zerstört, sondern wollte, dass der heilige Name, der göttliche Name Jerusalem, vollkommen verschwindet aus der Welt und hat deswegen Jerusalem umbenannt in Aelia Capitolina. Und da kann man ja wirklich nicht mehr hören, dass es um Jerusalem geht. Er hatte sich das so gedacht und deswegen gab es also auch immer wieder Trauer um die Zerstörung Jerusalems. Aber der Herr natürlich hatte seinen Plan und er kommt zum Ziel. Und deswegen heißt Jerusalem heute noch Jerusalem. Es schließt dann an die byzantinische Zeit, ungefähr ab 300 bis 600 nach Christus. Da gab es eine Kaiserin Helena, das war die Mutter von Konstantin, dem sogenannten Großen. Und der, die Kaiserin, baute die Grabeskirche, die viele vielleicht vor Augen haben und die wir hier nochmal kurz im Blick sehen, wo manche meinen, dass da vielleicht Jesus begraben sein könnte. Ich hänge dieser Meinung nicht an, aber ich bin unsicher. Dann gibt es die Zeit der Mohammedaner. In dieser Zeit, das ist wichtig für uns zur Einschätzung, gab es die Fertigstellung des Felsendoms 692. Das ist deswegen für uns wichtig, dass erst dann der Felsendom gebaut wurde, weil die Araber behaupten, sie wären schon vorher da gewesen, zur Zeit Abrahams oder noch früher. Sie wissen gar nicht so genau, wie sie lügen sollen. Aber wir müssen wissen, erst 692, der Mohammed war ja gerade erst in diesem Jahrhundert dann irgendwo geboren worden, gab es die Fertigstellung des Felsendoms. Schließt sich die schreckliche Zeit der Kreuzritter an, dann kam die Zeit der Mamelucken und ab 1517 bis 1917 gab es die Zeit der Osmanen oder Türken. Und in dieser Zeit ist für uns wieder wichtig zu wissen, dass im Jahr 1540 der Türke Sultan Süleyman I. die Stadtmauer aufbaute. Man sieht das jetzt schlecht, aber bei genauerem Hingucken sieht man zwei Sorten von Steinen. Unten die Steine sind aus der Zeit des Herodes und die oberen Steinreihen sind von dem Sultan im 16. Jahrhundert dazugekommen. Seht ihr das? Die Stadtmauer ist 18 Meter hoch und teilt sich also in diese zwei Etappen. 1917 wurden dann die Türken besiegt und es schloss sich bis 1948, bis zur Staatsgründung Israels, die britische Mandatszeit an. Da gab es einen General Allenby, der eroberte Jerusalem von den Türken. Er ging bewusst zu Fuß, demütig durch das Jaffa-Tor und sagte, wenn mein Erlöser demütig auf einem Esel geritten ist, da kann ich nicht zu Pferd kommen, sondern muss zu Fuß gehen. Anders als Kaiser Wilhelm I., der auch um 1897 rum mal nach Jerusalem ging und der wollte mit einer Staatskarosse da durch und da musste extra ein paar Steine weggeräumt werden, damit er überhaupt durch konnte. So verschieden kann die Einschätzung auch sein. 1947 gab es dann den UNO-Beschluss zur Teilung des damaligen Gebietes Palästina. Jerusalem sollte Corpus Separatum sein, das heißt internationalisiert werden, anders als die anderen Gegenden. Es kam zum Unabhängigkeitskrieg, nachdem ein Waffenstillstand geschlossen wurde, der allerdings nie zu gesicherten Grenzen führte. Und deswegen war 1948 bis 1967 Jerusalem eine geteilte Stadt. Denn 1948 besetzte Jordanien Ost-Jerusalem und zerstörte 58 Synagogen. Wie wir hier sehen. Und man kennt noch an den Mauern und an den Toren Jerusalems die Einschusslöcher am Stadttor, die damals durch den Krieg entstanden wurden. Und hier sehen wir einen Blick auf den Teilungsplan Jerusalems, der also bis 1967 galt. Links von der gestrichelten Linie ist West-Jerusalem. Rechts davon Ost-Jerusalem, das eben damals von Jordanien annektiert wurde. 1949 wurde dann die Neustadt, also der westliche Teil, durch Beschluss der Knesset offizielle Hauptstadt Israels. Nur dieser Teil konnte so benannt werden. Und erst 1967, nach dem wunderbaren Sieg des Sechstagekrieges durch den Herrn, den er gegen die überwältigende Übermacht der Feinde geschenkt hatte, konnte Jerusalem wieder vereinigt werden. Und das war natürlich ein besonderes Erlebnis, dass Ost und West wieder wie ein Band zusammengeschlossen wurde und mit großem Triumphzug die Tora-Rolle wieder und die Menorah wieder eingebracht werden konnte nach Jerusalem. Und nach über 2000 Jahren die Juden eben wieder an der Klagemauer, an der Kotel beten konnten, dem sichtbaren Rest des alten Tempels, den sie als besonderes Heiligtum erinnern. Also wir haben gesagt, Jerusalem, die elende, sturmbewegte, ungetröstete. Und wir können weitergehen, Jeremia 30, 17, Jerusalem ist auch die Verstoßene. Auch in unserer Zeit geschehen leider immer wieder Anschläge in Jerusalem. Und ich habe hier noch in Erinnerung ein Mädchen, das gerade nach einem Busattentat um die verlorenen Geschwister oder Freunde trauert. Sie war gar nicht mehr loszukriegen von diesem Bild. Ich habe gewagt, dieses Bild zu machen mit beklemmendem Herzen, aber ich wollte es einfach auch nochmal so für mich in Erinnerung halten und für andere, was es für eine Not manchmal ist, wenn dort eben immer wieder solche Anschläge geschehen und sie also jetzt sagt, da im Feuer sind aufgegangen meine Verwandten, im Feuer dieses Busses. Die Ablehnung Jerusalems ist dem Heiligen Israels sehr wohl bekannt. Denn wir lesen, so spricht der Herr, Herr, das ist Jerusalem, mitten unter die Nationen habe ich es gesetzt und Länder rings um es her. Ezekiel 5, Vers 5. Ja, Jerusalem ist eben mittendrin im Zentrum von drei Gebieten, Europa, Asien und Afrika. Im Mittelpunkt ist Jerusalem. Und das ist ein Stachel für die muslimischen Länder ringsum. Sie empfinden die Existenz eines, wie sie sagen, eines zionistischen Gebildes, die nennen nicht gerne den Namen Jerusalem oder Israel, die Existenz eines zionistischen Gebildes nennen sie Schmach für den Islam. Deswegen wird der Staatsgründungstag Israels von ihnen jedes Jahr neu als der Tag der Katastrophe benannt. Nachbar. Warum steht Jerusalem in diesem politischen Kampf im Mittelpunkt? Weil es zutiefst ein geistlicher Kampf ist. Wir wissen, die heilsgeschichtlich bedeutendsten Ereignisse fanden statt und werden sein in Jerusalem. Der Opfertod von Jeschua, seine Auferstehung, die Wiederkunft Jesu. Und immer wieder erweist sich, der Herr sendet zum Schutz seine Engel aus. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Die palästinensische Autonomiebehörde beansprucht Jerusalem als ihre Hauptstadt für einen palästinensischen Staat, den sie erhoffen, obwohl sie nie für die Araber im Koran erwähnt ist, diese Stadt. Im Koran gibt es Jerusalem gar nicht. Aber Jerusalem kommt in der Bibel vor, nämlich 654 Mal im Alten Testament und 157 Mal im Neuen Testament. 654 Mal im Alten Testament, 157 Mal im Neuen Testament, 0 Mal im Koran. Spricht doch Bände. Und dazu greifen die Araber zu dreisten Lügen und wissen gar nicht, wie sie am besten lügen sollen. Ein Imam der Moslems sagte, jedermann weiß, dass die Al-Aqsa-Moschee gebaut wurde, als Abraham noch nicht einmal geboren war. Nun, wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr, wann sie gebaut worden ist, nämlich 692 nach Christus. Da war der Abraham schon einige Jahre tot. Der Großmufti von Jerusalem sagte, die Al-Aqsa-Moschee sei durch Engel zur Zeit von Mose erbaut worden. Eine andere Lüge. Steht Lüge neben Lüge, ist denen egal, Hauptsache, es wird irgendwo von der Welt die Lüge auch aufgegriffen. Das ist das Traurige, dass die Welt solchen Lügen aufsitzt. Ein Professor der sogenannten Ramallah-Universität, also einer arabischen Universität, sagte, es gibt keinen archäologischen Beweis, dass die beiden Tempel existiert haben. Es sei offenkundig, dass der erste Tempel eine Fiktion war und der zweite Tempel gehört ebenso in den Bereich der Fantasie, sagte er. Und der Anspruch geht so weit, dass der Abbas, der Fatah-Führer, einmal sagte, Jerusalem müsse von jüdischen Siedlern rein sein. Und ich zitierte heute Nachmittag, glaube ich schon, Abbas hat gesagt, Jerusalem ist der Schlüssel zum Frieden. Und man sagen könnte, recht hat er, aber er geht dann weiter. Jerusalem ist der Schlüssel zum Frieden, wenn es unsere Hauptstadt ist. Wenn nicht, dann ist es der Schlüssel zum Krieg. Wir wissen, Israel ist Gottes Schlüssel zur Welterlösung, hier gezeigt in einem Bild, Durchblick durch wie ein Schlüsselloch auf die Knesset, das Parlament in Jerusalem. Nun, was ist die Position der westlichen Welt? Jerusalem ist zwar durch das Wunder von 1967 umgeteilt, aber das wird von weiten Teilen der Welt eben nicht anerkannt und nicht akzeptiert. Da geht es vor allem um Ost-Jerusalem. Und das bezieht nicht nur die Altstadt ein, wie wir hier zum Beispiel sehen. Hier sehen wir den Ortsteil Silvan. Oben auf dem Berg links oben sitzt die UNO. Interessanterweise heißt der Berg Berg des bösen Rates, wo die UNO sitzt. Das ist nicht ganz unbezeichnend. Und hier sehen wir noch einmal den Ortsteil Silvan. Links sieht man die Südostecke der Stadtmauer und das Dunkle in der oberen Mitte, das ist der Garten Gethsemane. Oder hier sehen wir mal, was als Ostjerusalem aus Sicht der Politiker, der christlichen, westlichen und der arabischen Politiker gilt, nämlich alles, was da dunkel eingezeichnet ist, sind Wohngebiete, die nach 1967 der Staat Israel errichtet hat. Und da geht es nicht nur um Osten, sondern geht es unten, links ist Gilo im Süden, ein großer jüdischer Stadtteil, der gilt offiziell als Ostjerusalem von beiden Politikern. Oder links oben ist Ramot im Nordwesten und dann andere Ortschaften, die als Ring um Jerusalem gebaut worden sind und die offiziell als Ostjerusalem bezeichnet werden und deswegen als besetztes Gebiet, als angefeindetes Gebiet, als Gebiet, was eigentlich Jerusalem nicht gehöre oder Israel nicht gehöre. Und hier sehen wir noch einmal so die Verteilung von jüdischer und arabischer Bevölkerung. Alles Blaue ist von jüdischen Bewohnern besiedelt und die Gelben sind die Teile, wo Araber wohnen. Wir sehen also, wie verzahnt das ist, aber dass es doch dennoch Schwerpunkte gibt. Nun, Donald Trump war im Mai 2017 der erste amtierende amerikanische Präsident, der es wagte, in Anführungsstrichen, an die Klagemauer zu gehen, die zum sogenannten besetzten Gebiet, eben dem Ostteil der Stadt Jerusalem, gehört. Im Dezember 2017 stellte er sich zu der historischen Tatsache, dass Jerusalem die Hauptstadt ist. Seine Entscheidung war genau am 19. des jüdischen Monats Kislev, an dem 1949 Ben-Gurion erstmals Jerusalem als Hauptstadt ausgerufen hatte. Nun, nachdem Trump das gemacht hatte, beeilte sich Wladimir Putin im Dezember 2017 auf Trumps Entscheidung hin, bewusst nur West-Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Also auch da sieht man wieder ein Tauziehen. Fast alle Nationen haben bewusst ihre Botschaften nicht in Jerusalem. Nirgends sonst auf der Welt ist es so. Die Botschaften sind normalerweise in der Hauptstadt des jeweiligen Landes. In Israel war das weitgehend nicht. Erst Donald Trump hat im Mai 2018 die Botschaft Amerikas nach Jerusalem verlegt und hat damit großen Aufruhr wieder in der Welt hervorgerufen. Zum Glück ist wenigstens der Staat Guatemala dem Beispiel schon gefolgt und andere sollen noch folgen und man ist da im Gespräch. Die EU-Kommission forderte von Israel, bei künftigen Vereinbarungen mit der EU solle Israel bestätigen, dass Ostjerusalem nicht zu Israel gehöre. Seid froh, dass ihr nicht in der EU seid. Denke ich manchmal. Nun zu Israels Position. Wir werfen einen Blick auf die Knesset, das Parlament. Israel hatte 1980 per Gesetz festgelegt, das 1967 vereinte Jerusalem als Israels Hauptstadt zu benennen. Dennoch hat sich unter dem massiven internationalen Druck, der auf Israel ausgelöst wurde und wird, per Oslo-Vertrag 1993 die Regierung dazu breitschlagen lassen, die Jerusalem-Frage zum Punkt endgültiger Verhandlungen zu erklären. Damit gibt es also immer einen vorläufigen Charakter, ein Bangen, wie wird es einmal sein. Und dann gab es immer wieder Fragen, kann man nicht doch ein Stück Jerusalems abgeben. Es gab mal einen Ministerpräsident Jerusalems, Ehud Barak, der damals als Premierminister nach New York fuhr und sich bereit erklärte, Jerusalem zu teilen. Aber nachdem er das ausgesprochen hatte, verschluckte er sich beim Bakent so grässlich einer Fischgräte, dass er nur mit Mühe von seinen Bodyguards gerettet werden konnte. Und da stand in der israelischen Presse am nächsten Tag, Ehud, hast du das Reden Gottes gehört? Weil er eben bereit war, von der Stadt Jerusalem der Stadt Gottes wesentliche Teile abzugeben. Nun, es gibt verschiedene Vorschläge über die Zukunft Jerusalems, die alle mit Gottes Plan nicht vereinbar sind. Im Wesentlichen zwei. Erstens, internationalisieren. Die UNO hatte schon im Jahr 1947 diesen Plan, der von den Arabern verworfen wurde. Der Herr benutzt auch die Entscheidung der Araber zur Durchführung seiner Pläne. Also der Plan wurde verworfen. Sogar Peres, der ehemalige Staatspräsident, hatte 1994 schon gesagt, der Vatikan sollte doch die Souveränität über die Altstadt haben. Und dann könnte ja ein israelischer und ein arabischer Bürgermeister gleichberechtigt beide unter der Autorität des Papstes für das Wohl von Jerusalem sorgen. 2007 gab es dann die Idee einer UNO-Schutztruppe und wir dürfen daran festhalten, der Herr Zebaoth selbst, der Herr der Heerscharen, göttlichen Heerscharen, ist Jerusalems Schutz. Er befehligt Legionen von Schutztruppen. Man braucht keine internationale Schutztruppe, zumal die auch in anderen Fällen kläglich versagt hat. Olmert, ehemaliger Ministerpräsident, hat 2010 gesagt, Israel sollte die Souveränität über Tempelberg, Ölberg und Davidstadt aufgeben. Die Verwaltung sollte ein Konsortium bekommen aus Saudi-Arabien, Jordanien, USA, palästinensische Befreiungsorganisationen und Israel. Das wurde wiederum interessanterweise von der palästinensischen Behörde selbst abgelehnt. Auch Papst Franziskus spricht für Internationalisierung und kritisiert deswegen die Entscheidung von Donald Trump. Also Internationalisierung ist das eine, die eine Idee, das andere ist eben immer wiederum die Teilung. Es geht immer wieder um Ostjerusalem, wir hatten eben schon gesagt, was das ist. Aber wir dürfen vor allen Dingen wissen, wo ist es denn, dass der Herr Jesus wiederkommen wird? Auf dem Ölberg. Wo ist der Ölberg? In Ostjerusalem. Genau in Ostjerusalem, das beansprucht wird dann für den Feind. Dort wird der Erlöser wiederkommen. Nämlich hier auf dem Ölberg wird er seine Füße setzen in großer Macht und Herrlichkeit. Und der Fatah-Führer Abbas hat gesagt, Ostjerusalem ist unsere ewige Hauptstadt. Und ein Bischof der armenischen katholischen Kirche in Jerusalem sagte im Hinblick auf eine mögliche Teilung Jerusalems, sehr fromm, geben ist seliger als nehmen. Es gibt wirklich ein ständiges Tauziehen um die Zukunft Jerusalems, auch eine große Ratlosigkeit. Frieden wird eben erst der Friedefürst Jeshua HaMashiach bringen. Und es ist gut, um die Aussagen aus der Bibel zu wissen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Heilige Israels, hat gesagt, und immer noch wird Jerusalem an seiner Stätte bleiben in Jerusalem. Er betont das richtig. Ist ja geradezu, ich finde das manchmal anrührend, so ein Wort, dass der Herr uns das so aufschreiben muss. Und immer noch wird Jerusalem an seiner Stelle bleiben in Jerusalem. Sacharja 12, Vers 6. Und wenn David betet, Herr, tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauer in Jerusalem, dann können wir das in unsere Zeit vielleicht übersetzen. Herr, bestimme du, wo die Grenzen Jerusalems verlaufen sollen. Was sagt der Herr? Ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion und mit großem Zorn zürne ich über die stolzen Nationen. Sacharja 1. Das ist ein großer Trost. Er kommt zum Ziel. Ja, ich habe genug, danke. Er kommt zum Ziel übrigens auch, was die Beziehungen zwischen Juden und Christen angeht, die ja eng zusammengehören, wie das hier in einer Grafik von Andreas Felger ausgedrückt ist. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Jerusalem ist auch Tor meines Volkes. Micha 1, Vers 9. Es ist verheißen, die Verlorenen im Land Assur und die Vertriebenen im Land Ägyptens werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Es ist Tor des jüdischen Volkes. Sie werden dorthin strömen. Und deswegen sieht man eben ganz unterschiedliche Gesichter in Jerusalem, wie auch in Israel sonst. Und wir sehen die unterschiedlichen ethnischen Herkünfte, eine aschkenasische Jüdin. Eine äthiopische, ein Russe, ein Äthiopier. und so weiter. Ja, der Herr sagt, ich werde sie aus allen Ländern sammeln und werde sie an diesen Ort, Jerusalem, zurückbringen. Sie werden hinaufziehen nach Jerusalem. Der Herr baut Jerusalem auf, die Zerstreuten Israels sammelt er. Und nach Staatsgründung lebten 100.000 Juden in Jerusalem, jetzt sind es 546.000. So spitzt sich alles auf wunderbare Weise auf Jerusalem zu. Die Bezeichnung Tor meines Volkes erinnert mich auch daran, dass die Israeliten nach göttlicher Weisung dreimal im Jahr nach Jerusalem hinaufziehen sollen, zu den Wallfahrtsfesten, zu Pesach, zu Shavuot, zum Laubhüttenfest, zu Gott, um dort Opfer zu bringen. Und auch heute kann man die freudigen Versammlungen erleben, wo dann Tausende von israelischen Fahnen vor Freude geschwungen werden oder zum Laubhüttenfest, der Vorplatz vor der Klagemauer von Tausenden von Juden wimmelt. Zum Pesachfest dieses Jahr waren 750.000 Juden dort während der 7 Tage Pesachfest an der Klagemauer. 750.000. Oder man sieht beim Fest der Gesetzesfreude, Simchat Torah, wie Juden auf der Straße die Tora-Rolle freudestrahlend schwingen und sich freuen über die Tora. Und es gibt aber auch die Stadt Jerusalem als Tor der Völker. Und dieses Wort erinnert mich daran, wie jedes Jahr zum Laubhüttenfest 40.000 bis 50.000 Christen aus über 50 Nationen nach Jerusalem kommen, um mit den Juden zu Gott Laubhüttenfest zu feiern. Es gibt Versammlungen mit Lehre, mit Fürbitte und mit Lobpreis im Kongresszentrum und einen großen Jerusalem-Marsch durch die Stadt. Hier sehen wir also Lobpreis in dem Kongresszentrum. Und wir sehen dann unterschiedlichste Bilder, wenn man dabei teilgewesen ist, aus verschiedenen Städten, wie zum Beispiel Sierra Leone. Und im Jerusalem-Marsch ziehen die Nationen mit ihren Bannern zum Trost der Juden durch die Stadt und auch erfreulicherweise aus einem nicht ganz unbekannten Land. Es ist ein bewegend freudiges Ereignis. Sacharja 14 sagt uns für die Endzeit, und es wird geschehen, alle Übriggebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und ich habe neulich schon irgendwo im kleinen Kreis erzählt, ein persönliches Erlebnis. 1984 waren meine Frau zum ersten Mal überhaupt in Israel und dann eben auch zum Laubhüttenfest in Jerusalem. Und wir haben teilgenommen an diesem Laubhüttenfestmarsch, sollten uns als Deutsche kenntlich machen mit Landesfarben, so eine Schärpe. Und wir gehen so durch die Straßen. Auf einmal löst sich ein ultraorthodoxer Jude vom Straßenrand, kommt auf mich zu, umarmt mich und sagt, schön, dass du da bist. Ein orthodoxer Jude, mir als Deutschen. Und ich musste heulen. Warum? Weil ich mich erinnerte, wie sind wir Deutschen mit den Juden in unseren Straßen umgegangen. Wir haben sie in die Gaskammern vertrieben. Und da kommt ein orthodoxer Jude, der mich als Deutschen erkennt. Und geht so mit mir um. Das hat mein Verhältnis zu Israel sehr stark geprägt. Aber es wird nicht immer so sein, dass Nationen mit guter Gesinnung nach Jerusalem ziehen. Denn wir lesen auch, Sacharja 12, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Es wird geschehen an jedem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Doch es folgt die gewaltige Verheißung, Sacharja 12, Vers 9. Und es wird geschehen an jedem Tag, da trachte ich danach, sagt der Herr, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Weil der Herr die Herrlichkeit seines Namens geknüpft hat, gerade an diese Wohnstadt Jerusalem, die er erwählt hat, kann er nicht anders als so handeln. Entweder für Jerusalem oder gegen Jerusalem kann man nur sein. Und Jerusalem als Tor der Völker zeigt uns noch etwas anderes Wichtiges auf. Am Ende der Tage wird Jerusalem geistliches Zentrum der ganzen Welt sein. Woher wissen wir das? Hier sind wir die Tora-Rollen, die 10 Gebote abgebildet. Da heißt es nämlich in Jesaja 2, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berge des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Das ist die zentrale Bedeutung von Jerusalem. Von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und es ist gut, wenn wir auch jetzt schon die Weisung, das ist ja das deutsche Übersetzung für Torah. Torah heißt ja Weisung, heißt Lehre, heißt ja nicht Gesetz im falsch empfundenen Sinne, sondern Weisung. Es ist gut, wenn wir die Weisung des Alten Testaments auch jetzt schon freudig und genauso freudig wie die Worte aus den Evangelien und den Briefen aufnehmen. Denn alle Schrift ist von Gott gegeben. Uns zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung, damit der Mensch Gottes richtig sei, heißt es. Damit der Mensch Gottes richtig sei. Wenn wir das Alte Testament nicht von Herzen in unser Herz aufnehmen, da ist bei uns was falsch. Das müssen wir doch auch wirklich beherzigen. Nun, ich komme zum Schluss. Jerusalem ist Freudenbotin Jerusalem. Freudenbotin Jerusalem. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Jesaja 40. Ja, wir haben schon gesagt, er kommt auf den Ölberg, den wir hier nochmal sehen. Und dieses Wort weist auf den wiederkommenden Messias hin. Er setzt seinen Fuß eben auf diesen Ölberg in Jerusalem. Der Herr hat Zion erwählt und auf ihm wird seine Krone glänzen. Und deshalb wird in der Endzeit Jerusalem auch genannt werden, Stadt der Gerechtigkeit. Denn Jeschua ist die Gerechtigkeit, Weide der Gerechtigkeit, Stadt der Wahrheit. Denn Jeschua ist die Wahrheit, Thron des Herrn, Wonne der ganzen Erde. Und in der Offenbarung sieht Johannes das neue Jerusalem wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kommt mit Jerusalem zum Ziel. Aber dennoch wendet er sich mit einer enormen Aufforderung an uns, mit den Worten aus Jesaja 62, Vers 7. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, und wer ist das? Sind alle die, die an den Herrn glauben und zu ihm beten. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Eine ungeheure Aufforderung. Das ist nicht eine Einladung. Überlegt auch mal, ob der Pastor auch mal für Jerusalem beten sollte. Oder ist doch schön, dass es einen Israelkreis gibt. Solche Fans muss es ja auch geben. Die können ja auch für Jerusalem beten. Nein, hier ist eine enorm zugespitzte Aufforderung vom Herrn. Wir dürfen den allmächtigen Gott bestürmen mit unseren Gebeten für Jerusalem. Das ist ja was Ungeheures, dass er das zulässt. Lasst euch keine Ruhe und gebt ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Und deswegen sind wir aufgefordert, für Jerusalem zu beten. Und so wie der Mose damals im Kampf gegen die Amalekiter durch Hur und Aaron unterstützt wurde, wie wir hier sehen, sollen wir eben für Jerusalem auch eintreten. Und da heißt es im Psalm 122, wegen meiner Brüder und wegen des Hauses des Herrn will ich dein Bestes suchen, Jerusalem. Es sind also zwei Motivationen in diesen wenigen Versen. Es geht darum, dass unsere geistlichen Brüder, wir sind ja aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, also unsere geistlichen Wurzeln im Judentum, und um unserer Brüder willen sollen wir für Jerusalem beten und weil der Herr sich festgelegt hat, hier will ich wohnen. Diese zwei Bedeutungen hat diese Aufforderung für Jerusalem einzutreten. Und ich will gerne am Schluss zusammenfassend in einem Lied nochmal deutlich machen, was es alles für wunderbare Verheißungen über Jerusalem gibt und Aussagen für Jerusalem gibt. Und so kann ich das zusammenfassen, was wir gehört haben.
Jerusalem, unseres großen Königs Stadt, welche die Verheißung hat, Freudenbotin uns zu sein, dass der Herr ist Gott allein. Dafür geb ich dir die Ehre, Herrscher aller Himmelsheere.
Diesen Kehrvers kann man gerne mitsingen. Ich mach's mal einen Ton höher.
Dafür geb ich dir die Ehre, Herrscher aller Himmelsheere. Dafür geb ich dir die Ehre, Herrscher aller Himmelsheere. Jerusalem, Davids Stadt, wird überdauern, denn beständig sind die Mauern vor dem Angesicht des Herrn, niemals sind sie von ihm fern. Dafür geb ich dir die Ehre, Herrscher aller Himmelsheere. Jerusalem, wenn auch jetzt der Feind noch tobt, Gott, der Schöpfer, hat gelobt, er wird über sie sich freuen, die Berufung nicht bereuen. Dafür geb ich dir die Ehre, Herrscher aller Himmelsheere. Jerusalem, Zion, Schönheit in Vollendung, Mittelpunkt von Gottes Sendung, wo er seinen Sohn gegeben, uns zur Rettung, uns zum Leben. Dafür geb ich dir die Ehre, Herr der Herrscher aller Himmelsheere. Jerusalem, Gottes Ruhestadt auf ewig, wo er wiederkommt als König, voller Macht und Herrlichkeit, als Regent in Ewigkeit. Dafür geb ich dir die Ehre, Herrscher aller Himmelsheere. Jerusalem, Völker werden dorthin ziehen und anbetend niederknien, wo Jeshua Weisung gibt, weil er alle Menschen liebt. Dafür geb ich dir die Ehre, Herrscher aller Himmelsheere. Jerusalem, Lebenswasser werden fließen, vom Berg Zion sich ergießen, Segen für die ganze Welt, dazu göttlich auserwählt. Dafür geb ich dir die Ehre, Herrscher aller Himmelsheere. Amen. Danke fürs Mitmachen.